1, 2, 3, 4.
Herzlich willkommen beim BACA Kunstforum Wien und im Podcast zur Ausstellung Marc Chagall, Meisterwerke 1908 bis 1922, zu sehen bis 18. Februar 2007. In diesem Podcast spüren wir nicht nur dem frühen Chagall nach, sondern präsentieren Ihnen auch hauptsächlich Originalmusik aus jener Zeit. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
Mais notre langue n'est pas la même, et pour vous dire que je vous aime, je ne sais pas de plus beau poème que cette phrase de mon pays. Bei mir bist du schön, cela signifie, vous êtes pour moi plus que la vie. Bei mir bist du schön, veut dire en amour, chérie, je suis à vous pour toujours. J'aurais voulu pourtant vous dire tout en français, mais j'ai le cœur battant et c'est en vain que j'essaie. Si vous comprenez, bei mir bist du schön, alors dites-moi.
Verlag Gerd Hatje, Stuttgart 1959. Wie sich Marc Chagall entschied, bildender Künstler zu werden. Außer meiner Meisterschaft im Spiel mit Federn und Stöcken, außer dem Baden und dem Aufenthalt auf dem Dach bei Feuersbrünsten, besaß ich noch andere Talente. Habt ihr nicht meine Kinderstimme gehört in Witebsk? In unserem Hof wohnte ein ziemlich kräftiger kleiner alter Mann. Sein langer, schwarzer, kaum silbriger Bart war dauernd in Bewegung, zeigte bald in die Luft, bald zur Erde. Er war Lehrer und Vorsänger. Nicht allzu bedeutend, weder als Lehrer noch als Sänger. Er gab mir Schulunterricht und Gesangsstunden. Warum sang ich? Woher wusste ich, dass die Stimme nicht nur zum Schreien und zum Streiten mit den Schwestern da war? Ich hatte Stimme und ich ließ sie erschallen, wie ich wollte. Auf der Straße drehten sich alle Passanten um und merkten nicht, dass es Gesang war. Sie sagten sich, er ist verrückt. Was hat er da zu schreien? Ich bewarb mich als Gehilfe beim Vorsänger und an den großen Festtagen lauschte die ganze Synagoge und ich selber meinem klangvollen Sopran. Ich sah auf den Gesichtern der Gläubigen Lächeln und Aufmerksamkeit und ich träumte. Ich werde Sänger, Vorsänger. Ich gehe aufs Konservatorium. In unserem Hof wohnte auch ein Geiger. Ich wusste nicht, woher er kam. Tagsüber arbeitete er bei einem Eisenhändler, abends gab er Geigenstunden. Ich kratzte etwas herunter, und einerlei was oder wie ich spielte, er sagte immer, wenn er mit dem Stiefel den Takt schlug, wunderbar. Und ich dachte, ich werde Geiger, ich gehe aufs Konservatorium. In jedem Haus in Liosno luden die Verwandten, die Nachbarn mich ein, mit meiner Schwester zu tanzen. Ich war graziös mit meinen Locken. Ich dachte, ich werde Tänzer, ich gehe auf, ich wusste nicht mehr worauf. Tag und Nacht machte ich Verse. Man fand sie gut. Ich dachte, ich werde Dichter. Ich gehe, ich wusste nicht mehr, wohin ich gehen sollte. Eines Tages bringt mich meine Mutter in die Gemeindeschule. Als ich sie von außen sah, dachte ich, hier werde ich bestimmt Bauchweh kriegen und der Lehrer wird mich nicht rausgehen lassen. Es ist wahr, die Kokarde ist verführerisch. Man wird sie mir an die Mütze heften und wenn ein Offizier vorbeikommt, dann muss ich ihn wohl grüßen? Beamte, Soldaten, Gendarmen, Gymnasiasten, sind wir nicht alle gleich? Aber in dieser Schule nimmt man keine Juden auf. Meine tapfere Mutter wendet sich, ohne zu zögern, an einen Lehrer. Unser Retter, der einzige, mit dem man reden konnte. 50 Rubel, das ist nicht zu viel. Ich komme sofort in die dritte, nur weil dies seine Klasse ist. Mit der Uniformmütze auf dem Kopf wurde ich kühner und begann, die offenen Fenster der Mädchenschule zu beobachten. Ich trug eine schwarze Uniform. Mein Körper straffte sich und ich wurde sicher noch dümmer. Die Lehrer haben einen blauen Gehrock an mit goldenen Knöpfen. Was ich alles dachte, wenn ich sie ansah, wie gelehrt sie sind, woher kommen sie, was wollen sie? Am liebsten hatte ich Geometrie. Darin war ich nicht zu schlagen. Linien, Winkel, Dreiecke, Quadrate entrückten mich in verführerische Fernen. Und während der Zeichenstunden fehlte mir nur noch ein Thron. Da war ich der Mittelpunkt der Klasse, ihr Vorbild, und fand Anerkennung. Als ich in der 5. Klasse war, hatte ich ein Erlebnis in der Zeichenstunde. Ein Sitzenbleiber in der ersten Bank, einer, der mich am meisten gezwickt hatte, zeigte mir plötzlich eine Zeichnung auf Seidenpapier, eine Kopie aus der Niva, Raucher. Ein völliges Chaos. Lass mich gehen, genau weiß ich's nicht mehr, aber diese Zeichnung, die nicht ich gemacht hatte, sondern dieser Angeber, regte mich maßlos auf. Ein Schakal erwachte in mir. Ich rannte zur Bibliothek, holte mir die große Ausgabe der Niva und fing an, das Porträt des Komponisten Rubinstein zu kopieren, dessen Krähenfüße und Runzeln mich reizten, oder auch eine Griechin und andere Abbildungen. Vielleicht habe ich dabei auch improvisiert. All das nagelte ich an die Wand unseres Schlafzimmers. Ich war vertraut mit dem Jargon der Straße und mit den sonstigen einfacheren Redensarten. Aber das Wort Künstler, so ein fantastisches, literarisches Wort, ein Wort wie aus einer anderen Welt, ja, vielleicht hatte ich es schon gehört, aber in meiner Stadt hat es noch keiner je ausgesprochen. Das war uns so fern. Nie hätte ich von mir selbst dieses Wort zu sagen gewagt. Eines Tages bekam ich Besuch von einem Kameraden, der, als er unser Zimmer betrachtet und an den Wänden meine Zeichnungen bemerkt hatte, ausrief, »Hör mal, du bist ja ein richtiger Künstler!« »Was ist denn das, Künstler? Wer ist Künstler? Sollte ich etwa auch?« Er ist fortgegangen, ohne mir etwas zu erklären. Ich entsann mich dann, dass ich tatsächlich irgendwo in unserer Stadt ein großes Schild gesehen hatte, ähnlich wie ein Ladenschild, Mal- und Zeichenschule des Malers Penn. Ich dachte, das Schicksal hat entschieden. Es kommt nichts anderes in Frage, als in diese Schule zu gehen, und dann werde ich Künstler. Und ich werde für immer mit der Illusion brechen, die sich meine Mutter gemacht hat, dass aus mir ein Kommiss, ein Buchhalter oder im besten Falle ein wohlbestallter Fotograf werden sollte. Thank you. Fall 1907 seine Familie verließ und nach Petersburg ging, um seine Laufbahn als Maler offiziell zu beginnen, entfernte er sich aus dem familiären Einflussbereich. Aber er stand noch nicht mit jenen Menschen und Ereignissen in Kontakt, die ihm die Mittel gaben, mit denen er seine Sehnsucht nach einer neuen Welt stillen konnte. Vielleicht hatte Chagall als Schildermaler, was er nebenbei geworden war, um seinen bescheidenen Lebensunterhalt zu verdienen, mehr das Gefühl, er selbst zu sein, als bei dem Unterricht durch zu traditionstreue Meister. Als er jedoch Schüler des Malers Röhrig wurde, den später in Frankreich die Dekorationen für das russische Ballett Diaghilevs bekannt machen sollten, begann Chagall seine künstlerische Laufbahn wirklich, nicht mehr nur auf Gefühlsebene, sondern berufsmäßig. Freunde und Bewunderer unterstützten ihn nun. Bereits damals wurde sich Chagall der Grenzen dessen bewusst, was man ihn lehren konnte. Er erkannte, dass die Arbeiten, die er selbstständig ausführte, viel besser waren als die im Atelier geschaffenen. Diese Erkenntnis verstärkte sich noch, als er Schüler Leon Bakst wurde, bei dem er bis 1910 blieb. In dem Augenblick, da er diese Erkenntnis zog, trat Chagall, ohne seiner Vergangenheit zu entfliehen, in den Kreis der zeitgenössischen Kunst ein und befreite sich vom Gewicht dieser seiner Vergangenheit, die, anstatt ein Hemmnis zu sein, nun im Gegenteil zu einem soliden Unterbau, einem Rückhalt wurde. Die Anfangsetappe, in der Russland eine unauslöschliche Rolle gespielt hatte, war durchschritten. Einige Jahre später fand Chagall in seinem Heimatland, in das er 1914 zurückkehrte und wo ihn der Ausbruch des Ersten Weltkriegs festhielt, ein reiches Betätigungsfeld vor. Die im Jahr 1917 auflodernde Oktoberrevolution brauchte neue Menschen, frische Ideen. Und Chagall hatte in Europa in den avantgardistischen Kreisen bereits einen gewissen Namen. Dank der Vermittlung Lunacharskis, mit dem er 1912 in Paris bekannt geworden und der nun Volkskommissar für Erziehungswesen und Kultur war, ernannte man Chagall zum Kommissar der bildenden Künste für den Regierungsbezirk Witebsk. Chagall stand vor einer neuen Etappe, einer neuen Erfahrung. Er arbeitete nun nicht mehr in der Zurückgezogenheit. Seine Tätigkeit erhielt andere Dimensionen, sie stieg über die persönliche Tat hinaus. Chagall, der einst als schüchterner, unbekannter junger Mann aus seinem Heimatland abreiste, sah sich dort nun berühmt und trug Verantwortung. Voll Leidenschaft erlebte er die Revolution mit, die ihn ebenso bewegte wie die Gesellschaft. Er hegte Hoffnung auf eine neue Welt, eine bessere Welt. Denn man empfand es jetzt nicht mal Schande, dass er einer einfachen, niedrigen Klasse und einer nicht offiziell anerkannten Religion angehörte. Er empfing die Freiheit wie einen Loskauf seiner selbst. Alle Ereignisse spielten zusammen, um ihm ein Gefühl der Weite und neuer Möglichkeiten zu geben. Er hatte Bella geheiratet, er organisierte ein großes Volksfest und beflaggte die Straßen seiner Geburtsstadt. Er erhielt die Genehmigung und die Mittel, um in Witebsk 1918 eine Kunstakademie zu öffnen. Er konnte seine Ideen verbreiten, seine Freunde rufen, damit sie ihn unterrichteten. Dobuschinski, Lissitzky, Pugni und etwas später Malevich folgten seinem Ruf. Der Erfolg trägt aber immer auch den Keim des Rückschlags in sich. Die Ankunft Malevichs sollte unglückliche Folgen haben, denn seine Ansichten mussten denen Chagalls ebenso entgegenstehen, wie ihre Werke gegensätzlich sind. Die Kühnheit der beiden ist nicht dieselbe, ihr Avantgardismus hat nichts gemein, und wenn Chagall auch einen Augenblick lang versucht war, in seine Gemälde die geometrischen Formen, die Dreiecke und Rechtecke Malevichs aufzunehmen, so hob er sie doch aus ihrer Steifheit und Dichte heraus. Er ließ sie fliegen wie seine Liebenden, die ihr großes Glück leicht macht. Der Konflikt zwischen den beiden Künstlern wurde so ernst und so unlösbar, dass Chagall von seinem Amt zurücktrat und 1920, trotz des Zuredens seiner Anhänger, Witebsk verließ, um nach Moskau zu gehen. Thank you. So oft wurde behauptet, die Kunst Chagalls sei die eines Illuminators, was besagen soll, dass es ihm gefällt, auf den Blättern eines Albums Geschichten zu erzählen und dass er es versteht, die Seiten eines Buches mit prächtigen Illustrationen zu versehen, bei denen man verweilt, um sich durch ihre Suggestionen zu Träumen verleiten zu lassen. Diese Behauptung schmälert weder die Imagination Chagalls noch seine Bedeutung, aber sie verkleinert seine Dimensionen. Chagall widerlegte sie aufs Entschiedenste, indem er zu verschiedenen Malen in seinem Leben sehr große Kompositionen gestaltete, die nicht einfach vergrößerte Bilder sind, sondern im Gegenteil jeder Prüfung ihres Verhältnisses zum Raum und der Architektur standhalten, in die sie eingegliedert wurden. Das Theater bot ihm die Möglichkeit, seine außergewöhnlichen Gaben als Dekorateur unter Beweis zu stellen. Welche Stätte wäre besser geeignet für den instinktiven Zauber, der seine Kunst in allen ihren Transformationen beherrscht, für eine Begegnung von Wirklichem und Unwirklichem? Nirgendwo sonst hätte Chagall eine natürlichere Möglichkeit zur Ausweitung finden können, einen Ort, an dem das Künstliche echt wurde und die Fantasie logisch. Seine ersten Arbeiten für das Theater schuf er während seines Aufenthalts in Russland nach 1914. Sie künden bereits von der wunderbaren Erneuerung der szenischen Ästhetik, die auf Impulse von Regisseuren wie Meyerhold und Tairow zurückging und vom Maler eine vollkommene Umwälzung der statischen Vorstellung vom Theaterdekor verlangte, damit er einen gänzlich erdachten Bühnenraum schaffen konnte, in dem die Dimensionen, die Perspektiven, die Farben und die Rhythmen anders waren als zuvor. Nichts kam dem Chagall jener Zeit mehr entgegen, denn ihn reizten die geometrischen Entdeckungen des Kubismus und er hegte gleichzeitig den Wunsch, diese durch eine kühnere Fantasie zu beleben und alles mit mehr Ironie zu sagen. Seine Poesie wurde lebendig und zu wirklicher Bewegung. Das jüdische Theater bot ihm, ebenso wie Gogol, Efremow und Sünger, volkstümliche, poesievolle Themen, die seinem Temperament entsprachen. In der Zusammenarbeit mit dem Inszenator Granowski im Moskauer Kammertheater erreichte Chagall größte Freiheit des Ausdrucks. Er nahm nun noch enger am Theatergeschehen teil und begnügte sich nicht mehr damit, nur die Dekorationen zu entwerfen, sondern versuchte den Schauspielern den künstlerischen und psychologischen Gehalt seiner Szenerie verständlich zu machen, um ihr Spiel und ihren Rhythmus mit seinen Kompositionen in Einklang zu bringen. Sowohl durch seine Bühnendekorationen als auch durch die Wandmalereien, die er in Witebsk und Moskau ausführte, spielte Chagall in jener Epoche eine sehr bedeutende Rolle. Er leistete einen der wesentlichsten Beiträge zu dem Antirealismus, der sich damals zu offenbaren begann und es dem Theater des neuen Russland ermöglichte, dem Publikum Schöpfungen von höchster Erfindergabe zu präsentieren. Parallel zu den Dekorationen schuf Chagall große Gemälde, die für das Foyer des neuen jüdischen Theaters in Moskau bestimmt waren. Diese großen Kompositionen sind ein ergreifender Zyklus, aus dem bereits hohe künstlerische Reife spricht. Personen, Gebärden und Symbole erscheinen darauf, die dem Maler früher begegnet waren und die man auf späteren Werken wiederfindet. Tiere, Musiker und Tänzer sind nunmehr die häufigsten Interpreten seiner Spiele. Die ebenso deutliche wie natürliche Negation jedweden Formalismus in seinen Schöpfungen könnte bei einem Apartmentbild verwundern. Doch im Theater, wo sie eine unwirkliche Welt erzeugt, die das eigentliche Wesen, der Daseinsgrund des Schauspiels ist, erscheint sie sofort akzeptabel. Ja, logisch, denn sie bewirkt, dass das Schauspiel nicht vom Realismus eingeengt wird. Die Dynamik des Theaters erlangt dadurch ihre höchste Strahlkraft, ihre antirealistische Wahrhaftigkeit.
Sogt was es nieden mit groß Heischi, bei jenem Zibas ich allein stief. Sie spar, wenn nicht Milch, ich nicht Fläschi, nur am Eichel, wo sei jeder Riedert lief. Oi, sogt was ist a jeder Preuß Ambitie, me hat es lieb, me weiß, der Kepar wos. Sie sei dich Meichel mit Tradition, in jeden Rebschabes ist mein Dost.
gewilde Fisch.
Oi, Sesam, ich hab was a tausend Tammen. Hab zuerst versucht es bei meinem Mammen. Oi, is es teuer, is es voll, am ich hab vor dem Volk ist Reul essen und ich zieh geht es sich im Heul. Oi, die gewilde Fisch ist eine Niedisch. Mit Kindfischil, mit Stelzel machen Kiddisch. Ich steh mich schön, rein und frisch, mir setz auf den gedeckten Tisch. Im mit allein gewilde Fisch.
Gewilde Fisch, gewilde Fisch.
Der Ungarot lieb Gulasch mit Paprika. In der Polakot lieb Igos Fleisch mit Bräu. Bei dem Russis Reuter Borsch der Riechel. Und der Jecke hat lieb Klöse Kreu. Am Mammelige gleichen die Rumäner und der Grusiner hat blieb a Schaschli. Nor wo's geht, ist weiß, bin sei nicht keiner. Na, Drabiden sagt mir, wo's es geht.
Gewilde Fisch,
warte.
Gewilde Fisch.
Oh, ich bin so Michael, wo so tausend Tammen. Hab zuerst versucht es bei meinem Mammen. Oh, ist es teuer, ist es voll, am Michael, vor dem Volk ist Reul, essen, dich zu geht, ist Gemäul. Heute gefällt der Fisch, wir sind in Jiddisch. Mit dem Fisch in der Stolze machen Jiddisch. Ich steh mich schön, rein, frisch, wir setz auf den gedeckten Tisch. Im Mittellein gefällt der Fisch.
Gefällt der Fisch, gefällt der Fisch.
Oi, gefällt der Fisch.
Im gut sortierten Beatia Kunstforum Shop ist freilich auch der zur Ausstellung gehörende Katalog erhältlich. Der Ausstellungskatalog besticht mit feinen Essays, wie zum Beispiel über die Wandgemälde Marc Chagalls für das jüdische Kammertheater in Moskau sowie über das jüdische Avantgarde-Theater und stellt auch Überlegungen zur Gedächtniskunst Marc Chagalls an. Man sollte aber auch unbedingt die 1921-22 in russischer Sprache verfasste und erstmals 1931 in französischer Sprache erschienene Autobiografie Mein Leben von Marc Chagall kennen, die ebenfalls im BACA Kunstforum Shop erhältlich ist. Denn aus der Flut literarischer Selbstzeugnisse von Malern, die das 20. Jahrhundert gebracht hat, ragt der autobiografische Bericht, den Chagall mit knapp 35 Jahren in Moskau niedergeschrieben hat, durch eine poetische Unbefangenheit hervor, die seinem künstlerischen Werk entspricht. Diese Seiten haben dieselbe Bedeutung wie eine bemalte Leinwand, sagt er in einem kurzen Nachwort, das mit den Worten endet: Vielleicht wird mich Europa lieben und mit ihm mein Russland. Beide Sätze bezeichnen exakt Motivation und Inhalt dieses Rückblicks auf einen Lebensabschnitt, der dem Verfasser damals als gut die Hälfte seines bislang entbehrungs- und enttäuschungsvollen Daseins erschienen sein mag. Der Chagall dieses Buchs weiß noch nichts von Ruhm und Erfolg, die ihm bereits in jenen Jahren im Westen Europas zuwachsen. So wird Mein Leben von vielen zu Unrecht als eine Frühschrift gewertet, die wenig mit dem eigentlichen, nämlich berühmten Chagall zu tun haben. Dieser Trugschluss wird auch dadurch gefördert, dass dem Autor nichts ferner liegt als eine Präzisierung kunsttheoretischer Standpunkte, auf die sich Chagall auch später nie eingelassen hat, die das interessierte Publikum, verwöhnt durch so gezielte Festlegungen wie die Programmschrift über das Geistige in der Kunst von Chagalls Landsmann Wassily Kandinsky oder die Tagebücher des Schweizers Paul Klee, zu erwarten scheint, wenn Künstler über sich selbst schreiben. Es gibt indessen keinen künstlerischen Unterschied zwischen dem Chagall von Mein Leben und dem späteren. Seine teils traurige, teils verspielte, stets skurrile Bildwelt, die Erinnerungen, Träume und Fantasien eines, das irrationale suchenden Menschen ausformt, führt von Anfang an in eine nur scheinbar zeitlose Wunder- und Märchenwelt, die sich, trotz himmelwärts aufschwebender Liebespaare, wie selbstverständlich neben der Welt der Naturgesetze und der Ratio behauptet, ohne einen definierten Widerspruch zu letzteren zu konstruieren, wie der Surrealismus und fantastischer Realismus unternehmen. Insofern ist Mein Leben, trotz der poetischen Unverbindlichkeit, der Schlüssel zur ganzen Malerei Chagalls geblieben. In einem durch kurze Sätze und sparsame Dialoge bisweilen zum Staccato treibenden Erzählstil schildert Chagall seine Kindheits- und Jugendjahre in Witebsk, die Kunstschulzeit in St. Petersburg und die ersten Pariser Jahre, die Rückkehr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und schließlich seine Erfahrungen mit der russischen Revolution. Als er aufwuchs, zählte Witebsk knapp 50.000 Einwohner. Davon waren die Hälfte Juden, im zaristischen Russland Bürger zweiter Klasse. Eben diese Atmosphäre des russischen Provinzjudentums, das im Grunde heimatlos, weil isoliert und unverstanden geblieben war und umso mehr seine eigene Tradition und den Zusammenhalt im Familiären suchte, erfüllt die zuweilen drastischen Episoden um Eltern, die 8 Geschwister, Stadt und Schule. Einer nahezu mystischen Schicksalsgläubigkeit, selbst der Ausbruch von Kinderkrankheiten wird durch Träume der Mutter angezeigt, entspricht angesichts der bald als dumpf und bedrängend empfundenen Lebensverhältnisse eine durchgehende Skepsis, die während des ersten in bitterer Armut verbrachten Paris-Aufenthalts zwischen 1910 und 1914 noch gesteigert wird und in Lebensangst zu enden droht, obwohl diese Pariser Jahre starke künstlerische Anregungen durch den Kubismus und prägende Freundschaften bringen. Wieder in der Heimat erlebt Chagall die letzten unsicheren Jahre des Zarenreichs und die Rote Revolution, die ihn zunächst, wie viele andere Modernisten, in Amt und Pflicht nimmt, zuerst als Kunstkommissar und Kunstschuldirektor im Rajon Witebsk, dann, als er schon in der Gunst der Funktionäre gesunken war, als Lehrer in einem Kriegswaisenlager bei Moskau. So endet der Bericht mit den Enttäuschungen und Nöten der ersten Hunger- und Bürgerkriegsjahre des jungen Sowjetstaats und dem Gefühl künstlerischer Frustration. Das geliebte Russland liebt den eigenwilligen Maler nicht. Aber der Resignation halten Dulderkraft und Hoffnung die Waage, zumal aus Berlin die Nachricht von einer erfolgreichen Ausstellung kommt. Der zuversichtliche Schlusssatz des Lebensberichts »Ich bin sicher, dass Rembrandt mich liebt« deutet den Entschluss zur endgültigen Auswanderung an. Musik in dieser Sendung stammte aus der goldenen Zeit von Klezmer, also aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die goldene Zeit von Klezmer ist vor allem den zwei Klarinettisten Naftule Brandwein, er war gerade vorhin mit Spieles nochmal zu hören, und Dave Taras zu verdanken. 1908 kam Naftule Brandwein von Polen nach Amerika Und Geschichten über ihn gibt's zuhauf, schillernd wie er war. Angeblich sogar sprichwörtlich schillernd, als er einmal nämlich mit einem Anzug aus leuchtenden Glühbirnen ein Konzert gab. Ob Branntwein, Taras und Chagall einander persönlich kannten, ist nicht belegt. In sehr vielen Bildern Chagalls sieht man aber Musikanten, meistens in Ausübung ihrer Kunst. So auch natürlich in der Ausstellung im Beazia Kunstforum Wien, wie zum Beispiel im herausragenden Gemälde David mit der Mandoline von 1914-15. Nun, wie Klezmer aus dieser Zeit klingt, wissen Sie jedenfalls spätestens jetzt. Wissen Sie aber auch, wie Chagall-Musik für Orchester klingt? Nein? Na, dann hören Sie gut zu. Das war ein Ausschnitt aus Chagall-Musik für Orchester mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Kurt Masur. Somit biegen wir auch schon wieder in die Zielgerade des Podcasts zur Ausstellung Chagall – Meisterwerke 1908 bis 1922 im Beazia Kunstforum Wien ein. Bis 18. Februar 2007 sind mehr als 100 Werke dieses wohl berühmtesten Exoten der Kunstgeschichte zu sehen. Werke, die Geschichten aus dem Städtel und der magisch entrückten Welt des alten Russland erzählen. Eine Ausstellung, die als besonderen Höhepunkt das äußerst fragile, monumentale Wandgemälde für das jüdische Theater in Moskau aus dem Jahr 1920 erstmals in Wien zeigt. Die Musik stammte von Leo Marian und Orchester, Gray Wardell, Benny Goodman, Henry Gero, Naftole Branntwein, dem Gewandhausorchester Leipzig und als Abschluss hören Sie noch eine Komposition von Pierluigi Bilone, interpretiert von den Bassklarinettisten Petra Stump und Heinz-Peter Linshalm. Petra Stump wurde als erste Künstlerin zum BACA Artist of the Year gewählt, einem neuen Projekt der BACA im Bereich des BACA Kultursponsoring. Die CD 1 und 1 ist 1 erschien bei Kairos in Koproduktion mit der Jeunesse. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.
Thank you.